ARD Sounds.
Ich hatte eigentlich immer das Gefühl, ich bin die ganze Zeit an so Fragen der Gegenwart. Also das, was in der Ostukraine gerade passiert, das, was auf der ganzen Welt gerade passiert, hat total viel mit diesem Buch zu tun. Und ich hatte das Gefühl, wenn ich jetzt die Gegenwart mit hineinnehme, dann mache ich das nur zu explizit. Dann ist es sozusagen wie ausgesprochen, während es so jetzt wie eine Art Metapher oder so dafür benutzt werden kann. Durch diese Distanzierung in der Zeit war es für mich plötzlich möglich, mich damit viel, viel tiefer zu beschäftigen, weil die Gegenwart, die versteht man ja nie so ganz, weil man ist ja Teil noch davon.
Orte und Worte. Der Bücherpodcast vom RBB. Mit Anne-Dore Krohn und Nadine Kreuzhaller.
Matthias Navrat lebt in Berlin, schreibt Romane und Gedichte, wurde schon für viele wichtige Preise nominiert und hat den Fontane-Literaturpreis und gerade auch erst den Berliner Literaturpreis bekommen. Sein neuer Roman heißt Das glückliche Schicksal. Es geht um Fragen der Gegenwart, die Matthias Navrat an die Vergangenheit stellt. Welche Fragen das sind, das weißt du, Nadine. Hallo.
Ja, hallo. Ja, welche Fragen sind das? Fragen nach Schuld und Verantwortung, nach Moral und Scham. Wer sind wir in Zeiten von Krieg und Krisen oder zu welchem Menschen werden wir? Das sind so Fragen, die das Buch stellt. Und auch, was machen totalitäre Systeme mit dem einzelnen Menschen? Und wie viel Entscheidungsspielraum hat das Individuum eigentlich in einem System? Also sehr grundlegende Fragen, die hier verhandelt werden.
Ja, und wie werden diese Fragen verhandelt? Also welche Geschichte erzählt Matthias Navrat?
Im Grunde genommen erzählt der Roman ein Duell. Also das ist dramaturgisch wirklich ganz klug und aufregend gemacht. Die junge polnische Wissenschaftlerin Wanda bekommt Anfang der 80er Jahre die Erlaubnis, nach Venedig zu reisen, um einen älteren Wissenschaftler, Henryk Mogalski, für ihre Forschungen zu interviewen. Beide sind in der Sozialpsychologie zu Hause, er ist auf dem Gebiet eine Koryphäe und sie interessieren sich beide für Systemtheorien. Und Schauplatz ist eine enge Wohnung im tristen Vorort Venedig. Und hier werden wir jetzt Zeuge von ihren Gesprächen, von diesen Interviews, die Wanda mit Henryk führt. Und schnell wird klar, da geht es nicht wirklich nur um die Forschung. Das ist nicht das, was Wanda nach Venedig getrieben hat. Da gibt es was ganz Persönliches. Sie hat eine persönliche Rechnung offenbar offen mit diesem Henryk Mogalski. Das hat zu tun mit dem traurigen Schicksal ihres Vaters nach dem Zweiten Weltkrieg. Und in dieses Schicksal war Mogalski offenbar verstrickt. Also dramaturgisch ist das wirklich spannend gemacht, weil wir zugucken können, wie sich die beiden so umkreisen. Also er ahnt, dass sie ahnt, sie weiß, dass er weiß, so in dem Modus umkreisen die beiden sich. Und wir springen aber auch immer wieder in die Vergangenheit zurück. Also wir sind in der engen Wohnung in Venedig 1983, landen dann in einem sowjetischen Gulag 1940-41, wo unmenschlichste Bedingungen herrschen und wo Mogalski eben Häftling war. Dann geht es in die Nachkriegszeit 1945 nach Krakau, wo die Sowjets die Kontrolle übernehmen. Dann haben wir die Solidarność-Bewegung in Polen Anfang der 80er Jahre. Und es gibt auch einen Abstecher nach Los Angeles in die 60er Jahre. Da ist Mogalski bereits ein Exilforscher. Also es geht hin und her in diesem Roman, der ja wirklich über die jüngere Geschichte Europas oder Osteuropas eigentlich vielmehr wirklich viel zu erzählen weiß. Und das gleichzeitig erzählt uns auch viel über heute. Und dabei verhandelt der Roman auch philosophische und systemtheoretische Fragen, verknüpft mit sehr existenziellen Fragen. Und das macht Matthias Navrat sehr klug und leichtfüßig und überhaupt nicht sperrig.
Da bin ich jetzt ja wirklich gespannt, wo ihr euch verabredet habt, weil für Orte und Worte treffen wir uns ja mit den Autorinnen und Autoren immer an Orten, die irgendwie eine Rolle spielen, aber ich denke mal, ihr werdet kaum in Los Angeles, Venedig, Krakau gewesen sein. Wo wart ihr?
Nee, das wäre alles sehr schwierig geworden. Wir haben uns an der Freien Universität Berlin verabredet, denn zum einen sind die beiden Hauptfiguren in das glückliche Schicksal in der Wissenschaft zu Hause und außerdem geht auch Matthias Navrat gerade wieder zur Uni.
Ach so? Wieso? Was macht er? Will er nochmal studieren?
Nein, er steht auf der anderen Seite. Er ist als Gastdozent an der Freien Universität. Und zwar übernimmt er in diesem Sommersemester die Professur für deutschsprachige Poetik am Peter-Sondi-Institut dort. Mhm. Und diese Professur, die hat er quasi gewonnen. Sie ist nämlich verbunden mit dem Berliner Literaturpreis, den er im vergangenen Jahr bekommen hat. Und ja, für ihn ist die FU ganz neu. Für mich war es ein Déjà-vu-Erlebnis. Ich habe hier studiert. Und ja, du kennst das ja, ne? Anne-Dore, du hattest ja auch schon dieses Déjà-vu, auch gemeinsam hier in Orte und Worte mit Judith Herrmann. Da wart ihr auch an der FU.
Ja, das war total schön. Wir saßen zusammen im Hörsaal und das war wirklich so ein kleiner nostalgischer Ausflug.
Ja, Matthias und ich haben festgestellt, es riecht wirklich noch genauso wie damals. Irgendwie riechen alle Uni-Gebäude so. Nach Essen, das schon zu lange in den Wärmebehältern der Mensa stand und irgendwie nach Putzmitteln und abgenutzten Teppichen. Vielleicht hast du es auch in der Nase.
Ja, ich habe das jetzt auf jeden Fall in der Nase und mit dem Geruch in der Nase geht es jetzt in die Flure der Rostlaube an der Freien Universität in Berlin-Dahlem mit Nadine und Matthias Navrat.
Hallo Matthias.
Hallo Nadine, schön dich zu sehen.
Ja, das ist ganz witzig. Wir stehen hier vor dem Haupteingang der Freien Universität, wobei Haupteingang auch immer so eine Sache ist, ne? Ich kann mich noch erinnern, ich habe ja hier studiert, das ist schon sehr lange her. Aber meine Studienfächer, ich habe noch auf Magister studiert und hatte ein Hauptfach, zwei Nebenfächer, die waren an drei verschiedenen Orten. Also ich habe hier tatsächlich in Dahlem ein Institut gehabt für neuere Geschichte, dann habe ich Publizistik in Lankwitz gehabt und dann noch Filmwissenschaften, was in der Grunewaldstraße lag, das Institut. Also ich bin immer hin und her gependelt. Aber ich bin gespannt, wie es mir jetzt geht, wenn ich hier wieder mal die Rostlaube betrete, in der ich auch öfter mal war. Hast du auch hier studiert?
Ich habe hier nicht studiert. Ich habe ja in Freiburg und dann später in Biel in der Schweiz studiert, ganz am Anfang noch in Heidelberg. Ich war hier ab und zu mal, weil meine Frau hier studiert hat und ich bin, glaube ich, so ein bisschen, also es ist interessant, dass wir jetzt beide hier unterwegs sind, weil du bist sozusagen schon lange nicht mehr hier gewesen und ich bin irgendwie so ein bisschen neu und für mich ist das auch total wie so ein Labyrinth hier. Also allein schon dieses Gebäude, ich weiß, dass die Uni auch total verteilt ist über West-Berlin im Grunde genommen. Aber allein schon dieses Gebäude, da gibt es ja so Straßen, Kreuzungen und so weiter. Und also mal gucken, ob wir uns zurechtfinden. Ob du noch Bescheid weißt und ob ich inzwischen vielleicht ein bisschen was Bescheid weiß.
Ich fürchte nicht. Ja. Wir gehen mal rein. Ja, okay. Es hat sich nicht viel verändert, muss ich sagen. Also der erste Eindruck ist, es ist wie damals. Also hier liegt rote Auslegware auf dem Boden. Hier ist eine.
Das erinnert schon so ein bisschen an die 60er, 70er, ne, so an die Teilung und an den westlichen Teil der Stadt und auch so die ganze Bauweise. Hier ist ja eben diese philologische Bibliothek, die wird irgendwie angeblich auch das Gehirn oder so genannt, weil die so, die sieht so aus von außen die ist, und auch von innen. Schaut die so ein bisschen aus, als wäre man im Inneren eines Gehirns.
Ich glaube, die ist auch relativ neu, die Bibliothek. Ne? Ich kann mich nicht erinnern, dass es die damals schon gab. Sieht sehr modern aus und sehr einladend. Oben mit so Balkonen, wo man auch arbeiten kann. Wie sah denn deine Uni aus? In welcher Atmosphäre hast du studiert?
Als ich angefangen habe zu studieren in Heidelberg, ich bin ja auch noch einer von diesen Studierenden, die eben nach diesem alten System studiert haben. Da ich aber Naturwissenschaften studiert habe, Biologie hieß das Diplom. Und in Heidelberg war das getrennt. Also die Naturwissenschaften waren auf so einem Campus, ein bisschen außerhalb der Innenstadt. Und die Sozial- und die Geisteswissenschaften waren im Zentrum. Ja, und es hieß immer, die Geisteswissenschaftler, die schlafen aus, stehen um 11 auf und gehen in die Uni. Und wir waren schon immer um 8 Uhr morgens da und immer so bis 16 Uhr. Also ja, ob das so ganz stimmt, glaube ich nicht. Die haben dann vielleicht bis in die Nacht hinein gelesen oder so. Ja, aber ich habe sehr viel anderes auch studiert, also nicht nur Biologie, sondern auch Philosophie, also sozusagen so auf eigene Kappe. Und deswegen war ich dann auch immer in der Innenstadt. Und dann irgendwann bin ich nach Freiburg gezogen, weil ich im Hauptstudium mehr so in Richtung Neurobiologie gehen wollte und das war besser in Freiburg damals. Ja, deswegen bin ich nach Freiburg umgezogen und danach bin ich ja nochmal in die Schweiz gezogen, wo ich am Literaturinstitut studiert habe. Und zwar kreatives Schreiben oder literarisches Schreiben, also ein bisschen wie an einer Kunsthochschule. Das ist tatsächlich auch Teil einer Kunsthochschule und das war dann ein ganz anderes Studieren. Also überhaupt nicht verschult und universitär. Das waren eher so Künstler, die so Sachen uns gezeigt haben. Ja, das war irgendwie total spannend. Also diese zwei Welten, das fand ich echt irgendwie total cool.
Ja, ich musste gerade schmunzeln, als du gesagt hast, dass die GeisteswissenschaftlerInnen immer diejenigen waren, die ausgeschlafen haben. Aber ich kann mich noch erinnern, dass ich einmal in meiner ganzen Unilaufbahn, glaube ich, ein Seminar belegt habe, das um 8 Uhr losging. Und da war ich genau zweimal und danach nie wieder. Ich bin hier gerade stehen geblieben, weil wir lustigerweise hier an einem Plakat vorbeikommen, wo dein Konterfei drauf prangt. Genau, Matthias Navrath beim Wiegen einer Feder. Das ist das Plakat für die Gastprofessur für deutschsprachige Poetik.
Für die Antrittsvorlesung. Das ist sozusagen der Start in meine Gastprofessur. Und dann habe ich so eine Gruppe von Studierenden von allen Berliner Unis eigentlich oder sogar eigentlich auch aus ganz Brandenburg, die schreiben und mit denen wir so eine Art Textwerkstatt machen.
Und? Aufgeregt?
Ich bin schon ein bisschen aufgeregt vor der Vorlesung tatsächlich, obwohl es ist eigentlich nichts anderes als einen längeren Vortrag zu halten oder einen längeren Essay vorzulesen, aber dennoch irgendwie dieses Ambiente und dass es jetzt praktisch Teil einer Gastprofessur ist, irgendwie ist das dann doch was Neues für mich und ja, ich bin auf jeden Fall aufgeregt.
Dann gehen wir weiter. Jetzt wird der Teppich abgelöst durch so komischen roten PVC.
Aber auch in Rot, ne? Ja. Also sie bleiben sich treu. Wir sind jetzt ja weiterhin in dieser Karstraße, wir laufen da jetzt durch. Aber es kommen ja ständig Kreuzungen und dann zum Beispiel hier 26. Straße JK, geht es dann nach rechts.
Psychologie.
Wo ich eben nicht, also ich bekomme überhaupt kein Gefühl für das Ordnungssystem. Also warum auf einmal 27., 28. Straße JK? Ah. Ja, es gibt eine Logik dahinter, das weiß ich, aber ich kenne sie noch nicht.
Das ist mir, glaube ich, in meiner gesamten Dauer des Studiums nicht ganz gelungen, sie zu durchschauen. Insofern erwarte da nicht zu viel von dir.
Es ist für mich total seltsam, an der Uni wieder zu sein. Und also auch die Konfrontation mit den Menschen, die hier so um uns herum laufen, also den Studierenden. Das ist für mich total interessant, weil ich so das Gefühl habe, aber es ist ja noch gar nicht lange her, dass ich selber studiert habe. Mhm. Und eigentlich fühle ich mich wie so ein ewiger Student weiterhin, weil ich mache ja nichts anderes. Ich lese einfach weiterhin jeden Tag, schreibe. Also ich habe so das Gefühl, ich bin so an so einer Ich-Uni, also an so einer Eine-Person-Uni. Mhm. Und jetzt hier zu sein, das erinnert mich wieder total so an diese Zeit irgendwie des organisierten Studierens.
Ja. Jetzt sind wir hier schon am Ende der K-Straße angelangt. In welche Richtung liegt denn dein Büro? Du hast ja ein eigenes Büro während deiner Zeit hier.
Wir sind vorbeigelaufen. Man müsste da hinten dann hochgehen. Also wir können ja mal kurz hingehen. Hier stehen so Glaskästen für die verschiedenen GastprofessorInnen. Da kriegt jeder so einen Glaskasten, wo das ganze Werk ausgestellt ist.
Ah ja. Ein Glaskasten voll mit Büchern. Sind denn da auch alle dabei?
Genau, da oben sind eigentlich alle dabei.
All deine Romane.
Da fehlt, glaube ich, eigentlich nur so ein kleines Büchlein, was ich auch mal gemacht habe, so ein Tagebuch. Das hieß Novosibirsk-Tagebuch. Ja, aber sonst finde ich schon sehr cool, dass sie sich die Mühe gemacht haben, alle Bücher aufzuspüren.
Wie ist das für dich, also jetzt hier zu stehen und diesen Glaskasten zu sehen?
Ja, also ich bin schon stolz auch, muss ich schon sagen, aber mein erster Impuls ist immer so, oh Gott, also so ein bisschen auch so eine Art Scham, so eine Scham, mich selber auch zu, also da ist ja auch wieder ein Foto von mir, so seltsam, sich selber zu sehen. Und auch die Bücher, ich habe ja jetzt auch nicht so ein sehr klares und nur positives Verhältnis zu meinen Büchern. Das heißt, das ist irgendwie auch die Erinnerung daran, aha, das habe ich jetzt die letzten 15 Jahre gemacht, ist so ambivalent. Aber ich bemühe mich doch, mir zu sagen, nee, also man soll auch mal stolz sein.
Ja, deswegen, ja unbedingt. Ja. Wahrscheinlich kommt dann auch, wenn man die Buchcover sieht, nicht nur die Erinnerung an die unterschiedlichen Bücher, sondern natürlich auch an die Zeit, in der die Bücher entstanden sind, ne?
Ja, genau, auch sehr unterschiedliche Phasen. Ich meine, das ist ja auch zum Teil schon historisch, ist irgendwie seltsam, das so zu sagen, aber jetzt mein erstes Buch zum Beispiel, Wir zwei allein, 2012 kam es raus, das ist ja schon 14 Jahre her. Was da alles in Europa und auf der Welt passiert ist, ist schon total unglaublich. Und auch tatsächlich, also die Arbeit an je nachdem welchem Buch war halt auch unterschiedlich schwer oder mit unterschiedlichen Problemen auch verknüpft und natürlich auch mit Stationen im Leben, ja, also auf jeden Fall. Aber ich mag zum Beispiel auch meinen Gedichtband, meinen ersten Gedichtband. Das kann ich jetzt schon sagen, weil ich jetzt schon gerade an einem zweiten arbeite. Deswegen kann ich schon vom ersten sprechen. Irgendwie war das auch eine total schöne Zeit, da dann zu arbeiten. Das war so ganz intensiv. Das ist irgendwie so innerhalb von 3 Monaten passiert. Wie in so einem Rausch. Und das war irgendwie auch so ein ganz anderer Bewusstseinszustand irgendwie. Lyrik, finde ich, ist irgendwie anders als Prosa.
Dann bewegen wir uns mal weg von dem Glaskasten in dein Büro.
Schließen die Tür. Das glückliche Schicksal heißt dein neuester Roman und der spielt teilweise auch nicht an der Universität, aber er hat 2 Hauptfiguren, die aus dem universitären Umfeld kommen, nämlich einen Wissenschaftler, einen älteren Wissenschaftler und eine junge Wissenschaftlerin. Die beiden treffen sich im Jahr 1983 in Venedig. Wanda, die Wissenschaftlerin aus Krakau, besucht Herrn Mrugalski, Henryk Mrugalski, einen auch polnischstämmigen Wissenschaftler, der nach Venedig ausgewandert ist. Und sie möchte eigentlich mit ihm über seine Forschung sprechen. Er ist wie sie Sozialpsychologe. Und man merkt aber sofort, dass es ihr noch um etwas anderes zu gehen scheint. Also es ist von Anfang an ist da so eine Spannung zwischen den beiden. Und es scheint ihr nicht nur um seine wissenschaftliche Forschung zu gehen, sondern da scheint noch etwas in der Vergangenheit zu sein, was sie auch beschäftigt. Warum dieses Setting? Wie ist das zustande gekommen?
Ja, zunächst einmal, glaube ich, begann das mit einer Frage, mit einer philosophischen Frage. Also mit der Frage, ja, was ist Moral und was ist der Einzelne in der Geschichte? Wie viel Entscheidungsfreiraum hat man eigentlich? Und was bedeutet das eigentlich, ja, moralisch für etwas verantwortlich zu sein oder für andere Menschen verantwortlich zu sein? Das hat mich an dieser Figur des Mrugalski sehr interessiert. Und da das eine philosophische Frage war, hatte ich auch sofort den Eindruck, diese Frage muss einerseits anhand der Biografien der Figuren verhandelt werden, aber gleichzeitig braucht es wie so eine Art zweite Ebene, in der diese Frage eben auch auf philosophische Weise zumindest befragt wird oder verhandelt wird. Und da habe ich sofort gewusst, es muss eine Person sein, die sich auch intellektuell damit beschäftigt. Es spielt in den 1980er Jahren, das ist in Europa eine Zeit, in der dieser eiserne Vorhang ganz allmählich anfängt zu bröckeln. Also in Polen gab es dann schon Anfang 1980er Jahre diese Revolution, wo man schon dachte, okay, jetzt beginnt das zusammenzufallen. Und dann gibt es aber so einen Backlash, das Kriegsrecht wird ausgerufen, es kehrt so eine Zeit wieder der totalen Unterdrückung zurück. Eine schwere, graue Zeit in Europa. Diese Wissenschaftlerin schafft es aber irgendwie auszureisen und diesen Mann da in Venedig zu besuchen, wohin er geflohen ist im Grunde genommen, kurz nach dem Krieg oder so ein paar Jahre nach dem Krieg. Und weil sie eine Vermutung hat, dass er nicht einfach nur Wissenschaftler ist, sondern dass er eben auch in etwas verwickelt war direkt nach dem Krieg, was mit ihrem Vater zu tun hat. Und irgendwie war es für mich auch wichtig, dieses Venedig oder dieses westliche Exil des Wissenschaftlers als Ort zu haben, das war auch sehr, sehr schnell da. Also im Grunde genommen, in dem Moment, wo ich wusste, die Frage dreht sich um eine Figur, die schon den Zweiten Weltkrieg und die Zeit danach erlebt hat und dann in den 80ern im Westen in der Emigration lebt und zugleich in einer Welt, also nicht etwa in Frankreich oder in England, sondern eben in diesem Italien und in diesem Venedig, das für mich so eine Art, ja, so Metapher oder Symbol für, wie soll ich sagen, für absolute Höhenflüge der Menschheit ist, also mit dieser ganzen Architektur da und die Kunst. Und deswegen diese Stadt, zugleich lebt er vollständig zurückgezogen, sodass wir diese Stadt eigentlich nie sehen. Sie ist sozusagen nur als Phantasma oder als Fantasie immer am Horizont nur und er bewegt sich eigentlich immer nur an den Rändern, nämlich am Festland, eigentlich auch an so Unorten. Also das war mir auch total wichtig, ihn da zu verorten, wo praktisch das Glück und die Schönheit und die Freiheit sichtbar sind, aber niemals zu erreichen.
Ja, das fand ich auch total interessant, dass diese Unorte, an die du die Figuren setzt, also gerade dieses Venedig, das ist immer so in Reichweite, dieses strahlende, glänzende, touristische Postkarten-Venedig, was eben auch so eine reiche Geschichte hat. Und dann sind die aber da unterwegs in komischen Supermärkten, auf Parkplätzen, auf heruntergekommenen Brachen. Wanda sieht ja während ihrer Zeit, und für sie ist das ja schon was Besonderes, raus aus Polen zu reisen nach Venedig. Also selbst sie sieht dieses Venedig, was man eigentlich meint, wenn man Venedig sagt, nie. Und sie hat auch eigentlich nicht das Bedürfnis, dahin zu fahren, ne? Also jedenfalls kommt da kein Bedauern, dass sie diesen Ort jetzt nicht sieht.
Ja, weil sie natürlich aus ganz anderen Gründen da ist. Sie ist ja irgendwie für mich immer so wie so eine Art, das ist vielleicht jetzt ein großes Wort, aber wie so eine Art Racheengel, der da auftaucht und der eine Agenda hat. Und diese Republik der Freiheit am Horizont, das ist weder für ihn erreichbar noch für sie, weil sie investiert ist eigentlich in sehr schwierige philosophische Fragen und auch eben in eine moralische Frage, wie auch er. Und da sind wir vielleicht auch wieder bei der Wissenschaft, weil das, womit er sich beschäftigt wissenschaftlich, habe ich eigentlich immer das Gefühl gehabt, er beschäftigt sich nämlich mit der Systemtheorie und mit der Kybernetik und mit der Frage, ob es in gesellschaftlichen Systemen überhaupt Akteure und so etwas wie moralische Instanzen braucht, also im Sinne von, ist das Individuum und seine Entscheidungen überhaupt relevant? Ich habe immer das Gefühl gehabt, dass es überhaupt für ihn die Möglichkeit, sich mit etwas, was er selber getan hat, auf eine Art zu beschäftigen, indem er das so von sich wegschiebt und indem er praktisch wie so nach einer Rechtfertigung sucht. Und sie kommt jetzt und sie will ihn in diesen Gesprächen, die sie anfangen, dazu führen, da zieht sich immer für mein Gefühl so die Schlinge immer weiter zu, sie will ihn auf etwas festklopfen. Mhm. Und über diese Gespräche, die sie führen, erfahren wir dann aber auch Biografisches, also über sein Leben, da gibt es dann verschiedene Stationen aus seinem Leben, in die der Roman springt, auch in seine Gulag-Erfahrung, das heißt, er hat auch eine Opfererfahrung eigentlich.
Das sollten wir vielleicht auch nochmal vorausschicken. Bungralski war 1,5 Jahre im Gulag, in einem sowjetischen Arbeitslager, unter unmenschlichsten, grauenhaften Bedingungen, die du sehr ausführlich schilderst. Und nach dem Krieg 1945 ist er dann wieder in Krakau, ja, und gerät dann sozusagen in die Rolle des Kollaborateurs oder auch Mitläufers, vielleicht aber sogar auch Täters. Es wird so ein bisschen offen gelassen, also da gibt es viele Vermutungen.
Genau, weil mich hat auch durchaus diese Zeit in Europa direkt nach dem Krieg interessiert. Also im Westen ist es ja immer so, der Krieg war dann zu Ende und dann begann die Demokratie und alles wurde gut. Auch das stimmt natürlich nicht, wenn man genauer hinguckt. Also da gibt es ja Kontinuitäten, auch zum Beispiel innerhalb von Deutschland, eben diese Nazi-Kontinuitäten und so weiter. Aber in den ganzen Ländern, die hinter den eisernen Vorhang geraten sind, passieren natürlich Dinge, wo man das Gefühl hat, ja, irgendwie geht der Krieg eigentlich weiter, ja, unter einem anderen Vorzeichen. Und eben auch in Polen, also auch da gibt es dann plötzlich, sobald die Kommunisten an die Macht kommen und im Grunde genommen unter der Vorherrschaft der Moskauer Kommunisten.
Muss man sagen, Stalin. Ne?
Genau, unter Stalin und dem NKWD, da passieren dann sehr, sehr viele unmenschliche Dinge. Und in diese Situation wird dieser Mrugalski geworfen. Und mich hat es natürlich auch interessiert, was ist da mit den Menschen passiert? Wie sind die damit umgegangen, dass die Hoffnungen auf Demokratie plötzlich sehr, sehr schnell wieder irgendwie, ja, flöten gehen? Und mich interessierte überhaupt an dem Stoff eben die Frage so dieses Dazwischen, auch des moralischen Dazwischen. Wer ist ein solcher Mensch, der einerseits, der uns nur leid tun kann, weil er so etwas erlebt hat wie den Gulag und der gleichzeitig aber in eine Situation kommt, ja, wo es plötzlich wieder Druck gibt und wie verhält man sich da? Und was ist denn eben diese Moral in einem Menschen? Das hat mich interessiert. Und gespiegelt dazu die 80er Jahre, wo Wanda eben auch in diesem Polen in der Oppositionsbewegung, auf die auch Druck ausgeübt wird, eben auch ähnliche Entscheidungen treffen muss.
Und inwiefern, ich springe jetzt mal wieder zurück zu Mrugalski, inwiefern hat er sich denn schuldig gemacht? Oder ist das die große Frage, die du uns LeserInnen auch stellst? Weil er ist ein Opfer auf der einen Seite als ehemaliger Gulag-Häftling und auf der anderen Seite jemand, der dann eben mit der sowjetischen Verwaltung als Teil dieser Verwaltung operiert und vielleicht eventuell ja auch Leute gefoltert hat.
Ja, das ist eine Frage, was ist dann Schuld? Ich meine, ich wage das kaum irgendwie heute zu beantworten in dem Sinne, das kann man ja auch für die Nazis zum Beispiel fragen. Also jetzt nicht nur für die, die aktiv irgendwie in der Partei waren und irgendwie sich aktiv so an der Vernichtung beteiligt haben, sondern auch an die vielen, vielen anderen Menschen, die sozusagen so Mitläufer gewesen sind. Wie hätte ich selber in dieser Situation des allgemeinen Drucks mich verhalten? Also das heißt, ich kann das auf diese Weise eigentlich nicht beantworten. Ich kann diese Frage stellen. Es ist aber dennoch, glaube ich, so etwas, das den Menschen dann doch durchaus bewusst ist. Es gibt ja auch so klassische oder so historische Beispiele dafür, für auch sehr bekannte, zum Beispiel polnische Intellektuelle, die am Anfang eigentlich ja ideologisch auf dieser linken Linie waren und die dann erst nach und nach gemerkt haben, was dieses System ist und die dann emigriert sind. Also beispielsweise Czesław Miłosz hat ja die ersten paar Jahre als Kulturattaché für die kommunistische Regierung gearbeitet oder auch Zygmunt Bauman war so überzeugter Kommunist und ist dann emigriert. Und dann merkt man, diese Menschen beschäftigen sich dann damit, was ist eigentlich diese Ideologie gewesen? Wie konnte es sein, dass ich entweder darauf reingefallen bin oder dass ich irgendwie, um meine Stelle nicht zu verlieren, mich mit sehr, sehr vielem irgendwie arrangiert habe? Also diese Fragen stellt man sich dann vielleicht im Nachhinein. Und das ist, glaube ich, ganz ähnlich beim Rogalski, der seine ganze Karriere darauf aufbaut, zu versuchen, sich das zu rechtfertigen. Und in dem Moment, wo Wanda aber auftaucht, diese Person, die ihn sozusagen auch philosophisch ständig ja auch selber aufs Glatteis führt, also seine zurechtgelegten Rechtfertigungen vielleicht hinterfragt, da merkt man, dass es eben doch auch, also ich hatte immer auch so das Gefühl, bei ihm gibt es schon auch so etwas wie ein Bedürfnis vielleicht zu einer Art von Beichte. Also weil warum sonst hätte er sie dafür eine ganze Woche eingeladen, warum sonst wirft er sie nicht sofort raus, sobald er merkt, was los ist. Also es ist so, auch für ihn, glaube ich, so eine Schwebe zwischen, naja, eigentlich konnte ich ja für alles nichts dafür, aber dennoch habe ich ja Entscheidungen getroffen. Das heißt, ich weiß nicht, ob Menschen das ganz ausklammern können. Also selbst wenn man die Theorie hat, Geschichte hat nichts mit menschlichen Entscheidungen zu tun, sondern ist nur eine Funktionsweise von Systemen. Also selbst wenn man auf so einer Idee irgendwie sein ganzes Denken aufbaut, glaube ich, doch bleibt bei jedem Menschen so etwas wie das Gewissen bestehen. Also da bin ich dann, glaube ich, Kantianer oder so, wo ich dann sage, das ist sozusagen die metaphysische Grundausstattung des Menschen, dass er eben doch so etwas hat wie eine moralische Vernunft.
Was war denn bei dir zuallererst da, als du an diesem Roman angefangen hast zu arbeiten? Also was war so vielleicht die erste Szene oder was hat überhaupt diesen Roman ausgelöst?
Ja, ich meine, wir reden ja hier jetzt natürlich so sehr, sehr komplex und sehr philosophisch über diese Dinge, aber das stimmt natürlich, dass am Anfang, also Literatur ist ja auch etwas sehr Sinnliches und das ist bei mir auch immer so. Für mich war dieser Raum in Venedig da, auch diese Enge dieser Wohnung, in der sie dann immer diese Interviews führen und diese Unorte, also ein Gefühl für diesen kulturellen Raum, aber auch für dieses Unorthafte daran, war für mich da. Und was für mich auch da war, und zwar so ganz konkret, war eigentlich tatsächlich die erste Szene. Also dieses, sie kommt am Flughafen an und er wartet auf sie, aber mit einer Sonnenbrille, wie so ein Filmstar, und er hält ein Schild in der Hand, auf dem aber nicht ihr Name steht, sondern sein eigener. Also sozusagen diese Figur, die so mit sich selber beschäftigt ist und sie kommt da an in der Fremde. Dieser Moment war, glaube ich, das allererste. Ich muss aber vorwegschicken, dass da sehr viel Arbeit davor schon passiert ist, und zwar an Recherche. Und vor allen Dingen habe ich mich lange mit einem Schriftsteller beschäftigt, der heißt Gustav Herling-Grudziński, und der war so ein Schriftsteller, in Polen ist er eigentlich ein Klassiker, der eben auch selber im Gulag war und er ein Buch darüber geschrieben hat. Und dann hat er gegen die Nazis gekämpft. Also er ist dann freigekommen aus dem Gulag und hat gegen die Nazis gekämpft und ist dann im Westen geblieben, also ist nie zurück nach Polen gegangen und war ein wirklich wichtiger Intellektueller der Exilopposition und hat ein großes Tagebuch geschrieben, also ein sehr umfangreiches. Und mit dem habe ich mich sehr lange beschäftigt. Erstens mit den Fragen, die er sich so gestellt hat, die moralischen und die politischen Fragen. Zweitens doch auch durchaus eben dieses Italien und diese Opposition im Westen und diese intellektuellen Auseinandersetzungen auch mit der westlichen Linken, also zum Beispiel, die ihm lange nicht glauben wollte, dass es so etwas wie den Gulag gibt. Also zum Beispiel Sartre hat gesagt, nee, das kann nicht sein, dass die Idee des Kommunismus ist, das ist doch etwas Gutes für den Menschen, der übertreibt total, der Pole, die haben ja immer alle was gegen Russland, die Polen, und deswegen kann es gar nicht stimmen. Also alle diese Dinge haben mich total fasziniert und auch der kulturelle Raum, den er in diesem Tagebuch aufmacht, weil er sich sehr viel mit Kunst aus dieser Zeit beschäftigt, auch aus Italien, aus Neapel, wo er gelebt hat. Das heißt, alles das stand schon vorher, bevor ich überhaupt angefangen habe zu schreiben.
Und wie kamen dann ausgerechnet die 80er Jahre in Polen da auch rein? Ich meine, das sind, ja, wir haben ja schon drüber gesprochen, die Anfänge der Demokratiebewegung, also eine besondere Zeit, aber wann kam die mit ins Spiel?
Das hat, glaube ich, so mehrere Dimensionen. Das eine ist tatsächlich so eine rein dramaturgische Überlegung. Also sie ist ja praktisch eine Generation jünger als er. Und in ihrer Generation stellen sich dieselben Fragen. Und das sind eben diese 80er Jahre, wo die Opposition wieder sehr stark unterdrückt wird. Einerseits das, also rein wirklich sozusagen wie so eine Art Symmetrie. Er in den 1945 und sie 1980. Und dann natürlich ist es eine Zeit, die ich auch schon selber erlebt habe. Und die irgendwie natürlich auch was mit unserer eigenen Auswanderung zu tun hat. Das heißt, die 80er, ich bin 79 geboren, ich habe also dieses Kriegsrecht als kleines Kind erlebt. Ich erinnere mich nicht unbedingt ganz direkt daran. Aber so ab 84, 85 habe ich natürlich diese Zeit schon erlebt. Und dann das erneute Erstarken dieser Opposition und diese Stimmung in Polen. Und ich glaube, auch damit hat es zu tun, dass ich mich natürlich irgendwie auch frage, warum sind wir ausgewandert? Was ist denn diese Generation? Da gibt es ja sogar einen Begriff dafür, die Solidarność-Emigration, also die Generation, die zur Zeit dieses Kriegsrechts ausgewandert ist. Wir sind zwar viel später erst ausgewandert, also Ende der 80er, Anfang 89 sind wir ausgewandert, aber meine Eltern haben natürlich diese Zeit mitbekommen. Das heißt, Wander ist irgendwie auch die Generation meiner Eltern.
Wie erinnerst du dich denn daran, weil du sagst, du hast ja schon so ab 84, 85 dann schon das mitbekommen, warst du irgendwie 5, 6 Jahre alt. Wie erinnerst du das?
Naja, also sagen wir mal 1984, 85, da war ich wahrscheinlich im Kindergarten. 86 kam ich in die Schule. Wir haben in einer Plattensiedlung gelebt, in so einer Satellitensiedlung am Stadtrand. Und also meine eigenen Erinnerungen, also ich erinnere sowohl, ja, eine schöne Kindheit, würde ich jetzt mal sagen, wie wahrscheinlich jede Kindheit, wenn sie nicht irgendwie traumatisch ist, ist schön, also diese Kindheit in dieser Plattensiedlung, ich erinnere meine Freunde und die Spiele und die Schule und so weiter. Ich erinnere natürlich auch Freitagsappelle, wo man den Sozialismus loben musste. Ich erinnere auch den 1. Mai, wo dann die Bergwerkskumpel irgendwie in ihren Uniformen aufgezogen sind und man so Wimpel schwenken musste für den Sozialismus und für das Vaterland und so. Aber auch das war ja für mich als Kind sozusagen etwas eher so Spielerisches. Ich hatte ja gar keinen Vergleich, wie es irgendwie anders möglich wäre. Dann erinnere ich aber natürlich auch so irgendwie so eine graue Stimmung. Also diese Städte, auch die Stadt Opole war irgendwie schmutzig, runtergekommen, die Geschäfte waren leer. In meiner Erinnerung herrscht auch sehr viel Winter die ganze Zeit. Ja, aber die Erinnerung täuscht ja häufig und sehr, sehr viel davon habe ich mir auch im Nachhinein dann angelesen oder anrecherchiert. Das ist schwer zu sagen inzwischen, was ich noch ganz genau so erinnere.
Aber könnte man sagen, du bist dann auch so ein bisschen dieser Prägung auf der Spur? Ja, es ist ja nicht das erste Buch auch, in dem du dich damit beschäftigst. Also auch andere Bücher haben ja, da spielt ja die europäische Geschichte, die polnische Geschichte, Vergangenheit und Gegenwart auch eine Rolle. Aber bist du da hier auch so der Prägung durch diese Solidarność-Zeit auf der Spur und hast du dich da auch mit deinen Eltern ausgetauscht?
Das spielt sicher mit rein, dass das natürlich, ja, wie soll ich sagen, das ist ja so ein Leben, das dann beendet war mit der Immigration und das war dann zufälligerweise auch noch ein paar Monate später beendet mit dem Mauerfall. Also das sozusagen, das Land ist ja auch verschwunden. Das geht ja auch vielen Menschen, die aus der DDR kommen, genauso. Ich habe wirklich so das Gefühl, so wie mit einem Messer eine abgeschnittene Kindheit und dann irgendwie eine zweite Kindheit in Westdeutschland. Und deswegen, das ist sozusagen so eine niemals mehr einholbare, irgendwie nur noch in sich abgeschlossene Kindheit, die ich irgendwie mir immer wieder vorzustellen versuche oder so, oder zu imaginieren. Es kommt dann zusammen mit einem intellektuellen Interesse an der Geschichte oder an der Geschichte Europas auch oder auch eben an, ja, philosophischen Fragestellungen, mit denen Menschen halt immer konfrontiert sind in der Geschichte. Und auch diese Solidarność ist für mich eines der Beispiele für eine Kraft von Menschen, die ich sehr bewundere, die vielleicht auch heutzutage in Europa wirklich eigentlich auch wieder gefragt ist. Das heißt, ja, das kommt beides zusammen. Also eigentlich so ein intellektuelles Interesse, aber auf jeden Fall auch die Suche nach der verlorenen Zeit sozusagen.
Deine Bücher, werden die auch gelesen von deiner Mutter zum Beispiel?
Ja, die werden alle gelesen. Ich finde das total interessant. Also ich glaube, für meine Mutter ist es so, ja, sie interessieren ganz andere Dinge an den Büchern. Sie will irgendwie was über mich herausfinden oder darüber, wie es mir geht oder so. Ich habe ja auch ein Buch geschrieben über eine Reise mit ihr zusammen durch die USA. Das ist ein Roman, der heißt Reise nach Maine. Also das ist eine fiktionalisierte Mutter und ein fiktionalisierter Sohn, aber sie hat das, glaube ich, so gelesen, als wären das wir beide. Aber bei diesem Roman, Das glückliche Schicksal, das finde ich jetzt sehr interessant, weil ich dachte so, das wird ihr zu düster. Der Roman ist auch, finde ich, formal sehr anspruchsvoll, weil er sehr mit sehr vielen Zeitebenen operiert und sehr häufig so sehr verknappt erzählt. Und da hat sie aber gesagt, nee, sie war von Anfang an ganz tief drin, das ist mein bestes Buch. Also es ist immer wieder überraschend, wie sie die Dinge liest und auch mein Vater und meine Brüder. Also, aber ich habe jedes Mal Angst, dass die meine Bücher lesen und was die dann dazu sagen.
Ist ja immer auch nochmal was Besonderes, so Familie, engstehende Personen, ne? Wenn die drauf gucken, weil ja auch immer dieser Wiedererkennungseffekt oder sowas ja. Damit reinspielt. Ne?
Es ist halt auch so, dass ein literarisches Buch eine Distanzierung schafft durch die literarische Sprache. Aber Menschen, die einen kennen, durchschauen natürlich, oder das ist immer meine Befürchtung, die fallen nicht auf den Zauber rein, auf das Zauberstück quasi, sondern die sehen dann in allem, also ich habe dann immer das Gefühl, die durchblicken das und ich bin dann so nackt.
Gab es eigentlich auch mal die Überlegung bei dir, dieses Buch noch weiter in die Gegenwart auszudehnen?
Ich hatte das tatsächlich am Anfang so gedacht, dass ich das machen würde, also es wie so drei Zeiten oder so gibt, da drin mit der Gegenwart. Aber dann habe ich festgestellt, dass alles, was ich zur Gegenwart geschrieben habe, irgendwie redundant war. Also ich hatte so das Gefühl, also das wäre dann sozusagen so ein Buch, zuerst war das, dann war das, dann war das. Also irgendwie so ein seltsam kontinuierliches Buch und nicht irgendwie so das Spiegelkabinett, was es jetzt ist. Also jetzt habe ich so das Gefühl, es ist wie so ein Kristall, der abgeschlossen ist und er verweist auf die Gegenwart einfach durch die Fragen, die er stellt. Also ich hatte eigentlich immer das Gefühl, ich bin die ganze Zeit an so Fragen der Gegenwart. Also das, was in der Ostukraine gerade passiert, das, was auf der ganzen Welt gerade passiert, hat total viel mit diesem Buch zu tun. Und ich hatte das Gefühl, wenn ich jetzt die Gegenwart mit hineinnehme, dann mache ich das nur zu explizit, dann ist es sozusagen wie ausgesprochen, während es so jetzt wie eine Art Metapher oder so dafür benutzt werden kann.
Ja, ich finde auch, also das Buch verweist unbedingt auf die Gegenwart und man hat da immer natürlich diese Fragen mit im Kopf, diese Fragen, die sich die Figuren im Roman stellen müssen, diese moralischen Fragen, die sehen wir ja gerade auch auf uns zukommen durch die politischen Verhältnisse, wie sie sich überall verändern. Gerade auch diesen Rechtsruck und den Rutsch in autoritäre Gesellschaften.
Ja, finde ich auch. Und dann eben auch die Frage, was macht man dann selber? Ne? Also bis hin zu, also viele Leute reden ja darüber, wir wandern aus und so weiter. Und dann fragt man sich natürlich, okay, aber wer setzt sich dann noch ein für eine bessere Gesellschaft? Wer setzt sich für die ein, die nicht auswandern können und so? Und was sollen die dann machen? Also alle diese Fragen, habe ich das Gefühl, das ist sowas von aktuell. Und das war für mich auch sehr gespenstisch, dass ich so das Gefühl hatte. Oder vielleicht anders. Vielleicht war es auch nur die einzige Möglichkeit für mich, mich damit zu beschäftigen, weil es ja dann eben doch durch diese Distanzierung in der Zeit und dadurch, dass es eben so wie eine metaphorische eigentlich nur noch Ebene dafür ist oder so, war es für mich plötzlich möglich, mich damit viel, viel tiefer zu beschäftigen, weil die Gegenwart, die versteht man ja nie so ganz, weil man ist ja Teil noch davon. Und ich hatte so das Gefühl, vielleicht ist es mein Hilfsmittel, das besser zu verstehen und mich auch selber mit diesen Fragen zu beschäftigen. Nicht, dass ich auf eine Antwort gekommen wäre, aber vielleicht habe ich das Fragenfeld damit für mich aufgemacht oder so.
Ja, es ist ja auch an einer Stelle im Roman kommt ja auch genau das, was du gerade gesagt hast, vor. Dieses, man lebt ja gerade sein Leben, man ist in seinem Alltag ja auch, man ist beschäftigt einfach. Und während man beschäftigt ist, passieren all diese Dinge in der Welt und in der Politik.
Ja, man kann sich ja schon auch fragen, und das frage ich mich schon auch, also all diese Dinge, die gerade passieren, machen wir die? Also passieren die von außen oder irgendwie sind wir ja Teil dieser Welt? Also jeder von uns ist ja Teil des politischen Systems, des ökonomischen Systems und so weiter. Und das ist irgendwie so unauflösbar. Das ist quasi sozusagen, da ist man genau wieder in dieser Frage zwischen dem kybernetischen oder dem systemtheoretischen und dem individuellen. Und ja, das ist irgendwie, also für mich ist es extrem furchtbar, mich damit zu beschäftigen und irgendwie sehr interessant, auch wenn es total tragisch natürlich ist, weil das passiert heute, was passiert.
Sollen wir eigentlich noch mal einen Kaffee zwischendurch einschieben?
Also wir haben jetzt, wie spät ist es jetzt, vielleicht 17 Uhr oder so? Ja, das ist schon sehr leere, verwaiste Viertel nach fünf. Gänge.
Ja, wir gehen mal da so rechts. Also jetzt sind wir halt im Explorer-Modus, jetzt kenne ich mich überhaupt nicht mehr aus. Du könntest dich vielleicht...
Ja, bei mir ist es schon so lange her. Wo finden wir denn hier vielleicht einen Kaffee, weißt du das?
Es gibt unten die Mensa, also wenn man hier runter geht und dann in die Richtung, da ist dann die Mensa und schräg gegenüber ist ein Café. Ich glaube, die Mensa hat jetzt schon zu, aber das Café müsste noch offen
haben. Okay, dann gucken wir mal. Cool. Danke.
Danke.
Hier riecht es auch schon ein bisschen nach Mensa, ne?
Auf jeden Fall. Die Unis riechen überall gleich, habe ich das Gefühl. Also die Uni in Freiburg hat auch irgendwie so gerochen.
Hallo.
Hi.
Könnte ich einen Tee bekommen?
Ja.
Kräutertee?
Ja.
Über Literatur würde ich gerne noch mit dir sprechen, über Bücher. Du hast ein Buch mitgebracht, ich habe ein Buch mitgebracht. Wollen wir mit dir anfangen?
Ja, ich hole das mal sogar direkt physisch raus.
Ja.
So, ich war von Mitte Januar bis Mitte Februar in Süditalien. Unter anderem auf den Spuren von dem von mir vorhin erwähnten Gustav Helding Grudzinski in Neapel unter anderem. Und im Zuge dessen wollte ich irgendwie in dieser Zeit auch Literatur aus der Gegend oder über die Gegend lesen und habe ein Buch gefunden von Anna Maria Ortese. Das heißt, Neapel liegt nicht am Meer. Da bin ich wirklich eher so zufällig drauf geschossen. Ich habe gegoogelt Bücher über Neapel und dann kam mir das so am interessantesten vor. Und das ist auch wirklich ein super, super, super interessantes Buch. Ich bin total begeistert von dieser Schriftstellerin. Das ist eine Schriftstellerin, die in Italien dann lange eigentlich ignoriert wurde. Sie ist vor ein paar Jahren verstorben, aber hatte dann so ganz gegen Ende ihres Lebens so ein bisschen wurde sie plötzlich, praktisch gab es dann so eine zweite Welle, wo sie entdeckt wurde eigentlich fast. Und dieses Buch stammt aus den 50ern und es sind Erzählungen, die in Neapel spielen und wirklich sehr, sehr unterschiedliche Erzählungen. Also eine Erzählung handelt von einem Mädchen, das sehr, sehr, also kaum was sieht und die ganze Zeit auf so eine Brille wartet. Sie lebt in so einem Slum eigentlich von Neapel. Und dann, als sie diese Brille bekommt, sieht sie, in was für einer Misere sie eigentlich lebt. Und also es ist todtraurig zum Teil. Gleichzeitig ist es aufgeladen mit dieser typischen so italienisch-katholischen Geistlichkeit und Geistigkeit. So der Himmel, die Engel, die Kirche, die Witwen, die schwarzen Witwen und so weiter. Also es ist irgendwie... Ja, ein faszinierendes Buch. Manche Erzählungen sind auch eher fast so wie Reportagen, wo so eine Journalistin zum Beispiel in so einen total verkommenen, riesigen Bau, wo nur arme Menschen wohnen, geht und da so durch die Räume geführt wird von so einer Führerin, in Anführungsstrichen, und einfach nur beschreibt, was sie da sieht. Sprachlich wirklich faszinierend, großartig. Und sie wurde für dieses Buch total angefeindet. Also man hat ihr gesagt, sie beschmutzt Neapel. Aber ich finde das überhaupt nicht. Also alles das, was sie beschreibt, sieht man heute nach wie vor. Die Höhen, die Tiefen, auch diese Lage an diesem Vesuv und diese Bucht und so. Alles das ist irgendwie so eingefangen. Also ich bin wirklich sehr, sehr begeistert. Und vor allen Dingen einfach ihr sprachliches Vermögen und wie sie das beschreibt. Ja, großartig einfach.
Ich möchte ein Buch empfehlen, das sich auch mit Kybernetik und der Systemregulierung beschäftigt, nämlich Selbstregulierung des Herzens von Peggy Mädler, die hier auch schon zu Gast war in Orte und Worte. Aber es ist mir dann eingefallen, als ich dein Buch gelesen habe, Peggy hat doch ganz anders natürlich und auch immer eine ganz andere Zeit, aber hat auch über diese Systemtheorie geschrieben. Und zwar spielt ihr Buch in der DDR und erzählt eben von einem Wissenschaftler, der sich mit Kybernetik auseinandersetzt und eigentlich auch so etwas wie eine erste KI mitentwickelt. Mhm. Also es gab eine kurze Zeit der Offenheit für Wirtschaftsreformen und für Überlegungen, wo eben solche Überlegungen auch eine Rolle spielten. Wie kann sich ein System eben selbst regulieren und wie schafft man es eben, ohne dass der Staat zu sehr eingreift, dass man ja dieses Gleichgewicht von Nachfrage und aber auch sozialistischer Wirtschaft, wie das alles zusammenspielen kann. Und ich finde diesen Roman auch so kunstvoll von der Dramaturgie her, weil sie eine Gruppe von Menschen porträtiert, die auf der einen Seite eine Gemeinschaft neben der Gemeinschaft sich selbst erschaffen, nämlich in einer Schrebergartenanlage, dort eben ihre Zeit verbringen und sozusagen eine Gesellschaft für sich sind, in die dann dieser Wissenschaftler, der ja eigentlich zum System gehört, nämlich zum System der DDR, der eigentlich kein Funktionär ist, aber eben in diesem System arbeitet und daran mitarbeitet, der dann auch in diese Gemeinschaft so reintröpfelt. Ihm schlägt sehr viel Misstrauen entgegen natürlich, weil natürlich der Verdacht naheliegt, Stasi, kann man ihm trauen, kann man ihm nicht trauen. Und da geht es natürlich um die größere Frage, wie regulieren sich auch diese zwischenmenschlichen Systeme und die Gruppen untereinander. Und ich fand das sehr kunstvoll miteinander vermischt, diese Frage auch, kann sich ein System überhaupt selbst regulieren und was passiert dann?
Ja, ich finde es auch ein sehr, sehr gutes Buch. Auch sie erschafft ja auch so eine Mikrotypologie der verschiedenen menschlichen Archetypen, ne, die sich da so zusammenfinden in dieser kleinen Welt. Ich mochte das total. Da gibt es die Künstlerin, die sozusagen eher so aus diesem Milieu kommt, dann eben ihn. Wie sich dann später herausstellt, wird in der Nachbarschaft ja auch so ein Sperrgebiet errichtet. Richtig, und so. Ja. Also es ist irgendwie total faszinierend, wie das dann so über die Jahrzehnte beschrieben wird, die Biografien dieser Menschen, wie sie ineinander fließen und so, hat mir total gut gefallen.
Ja, genau. Ja, das sind unsere beiden Büchertipps. Matthias, du hältst jetzt deine Vorlesung hier an der FU, an der Freien Universität Berlin. Und du bist gerade viel auch auf Lesereise mit deinem neuen Buch, Das glückliche Schicksal. Was steht an bei dir? Du schreibst schon an neuen Gedichten, hast du vorhin erzählt. Und du schreibst ja jemand, du schreibst täglich, ne?
Ja, ich schreibe täglich, oder ich versuche es zumindest, wenn ich die Zeit finde. Aber ich versuche mir diese Zeit so zu etablieren, morgens immer. Genau, ich arbeite gerade an einem Gedichtband. Die meisten Gedichte sind eigentlich schon fertig. Jetzt geht es eher darum, die Dramaturgie und die Überarbeitung irgendwie ein bisschen voranzubringen. Zugleich schreibe ich auch an so einer längeren Erzählung. Da weiß ich aber noch gar nicht, was das wird, ob es überhaupt etwas wird. Ich habe so das Gefühl, mich interessieren sind die 90er irgendwie jetzt auf einmal und vielleicht auch meine eigene Jugend in den 90ern. Mhm. Genau, aber ich weiß noch nicht, was genau daraus wird. Ja, und dann bin ich eben viel unterwegs. Also diese Poetikdozentur, die fordert natürlich auch an Zeit, Lesungen, ja, viel mehr Zeit bleibt da eigentlich nicht übrig. Und zum Sport gehe ich seit neuestem immerhin.
Okay, dann vielen Dank für deine Zeit, Matthias.
Ja, ich danke für das Interesse, war sehr, sehr, sehr schön.
Nadine und Matthias Navrat waren an der Uni, an der Freien Universität Berlin, wo der Schriftsteller gerade Gastprofessor ist. Diese Kaffeesuche am späten Nachmittag in den labyrinthischen Gängen der Rostlaube, ich habe mich so wiedererkannt, wobei du gar keinen Kaffee bestellt hast, Nadine, oder? Ich habe es gehört.
Ja, erwischt. Also gut zugehört. Nee, für Kaffee war es mir dann doch zu spät. Matthias übrigens auch. Also ein bisschen was hat sich dann doch verändert im Vergleich zu Studienzeiten, zumindest an einem selbst.
Ja, da hat man immer Kaffee getrunken, ne? Auch abends.
Total.
Und nachts mache ich auch nicht mehr. Das glückliche Schicksal, der Roman von Matthias Navrat. Was macht der mit einem beim Lesen? Mit welchem Gefühl geht man da raus?
Ja, ich würde sagen, der verändert einen auf jeden Fall auch ein bisschen. Also osteuropäische Geschichte des 20. Jahrhunderts spielt ja hier eine Rolle. Und ich habe das Gefühl, ich habe wieder etwas mehr verstanden von diesen ganzen Zusammenhängen, die ja bis in die Gegenwart hineinreichen. Ich bin aber auch mit vielen Fragen rausgegangen, die danach weiter in mir gearbeitet haben. Und einige habe ich Matthias auch gestellt. Ja, und zwei Sätze habe ich behalten. Einer kommt von Rugalski. Der sagt mit Rückblick auf seine Vergangenheit, zu diesem Zeitpunkt war nicht alles so eindeutig, wie es sich jetzt darstellt. Und da frage ich mich, ja, wie werden wir eigentlich wohl in 40 Jahren auf die Zeit heute zurückblicken? Und der andere Satz, der kommt im Buch von Wanders Freund Marian. Da muss ich ein bisschen erklären. Wanda glaubt nämlich trotz aller Einschränkungen durch den Sozialismus weiter an die Wissenschaft und die Uni als Institution. Sie wolle in keiner anderen Institution ihr Leben verbringen, sagt sie zu ihrem Freund. Ein bisschen langweilig, ich weiß, sagt sie. Und ihr Freund sagt darauf, es gibt nichts Besseres als ein langweiliges Leben. Punkt. Also dem will ich nichts hinzufügen, außer vielleicht, dass ihr euch ganz bestimmt mit diesem Buch nicht langweilen werdet.
Und dieses Buch heißt Das glückliche Schicksal von Matthias Navrat und ist bei Rowohlt erschienen, hat 272 Seiten und kostet im Hardcover 24 Euro. Und alle Infos zu den Büchern, über die wir in dieser Folge gesprochen haben, findet ihr wie immer in unseren Shownotes und online natürlich bei Radio 3 und RBB 24 Inforadio.
Ja, bei ARD Sounds gibt es noch andere Podcasts zu Bücherthemen. Hört auch da mal rein. Und Orte und Worte gibt es wie gewohnt jeden Donnerstag frisch in ARD Sounds und auf anderen Podcast-Plattformen. Ich bin Nadine Kreuzzahler.
Und ich bin Anne-Dore Krohn. Tschüss.
Tschüss.
Orte und Worte. Der Bücherpodcast vom RBB. Redaktion Nadine Kreuzzahler. Technik Christine Schöniger. Sounddesign Robin Rudolph. Eine Produktion von Radio 3 und RBB 24 Inforadio.